Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Nein, ich habe nicht für euch die Blockflöte ausgepackt, um die Ode an die Freude zu trällern. Wir haben heute eine ganz besondere Folge hier vor uns. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr bei, Achtung, Folge 10 unseres Podcasts, berufsjugendlich dabei seid. Zehnjähriges Jubiläum, könnte man sagen. Wir haben ja noch viele Folgen vor uns. Ich habe mal nachgeguckt, wenn man über Ehejubiläen spricht, dann gibt es ja auch so goldene, silberne Hochzeit, Schraubenhochzeit. Das hier ist die Rosenhochzeit. Lieber Jendrik.
Ja, schön, dass du auch zehnjähriges Jubiläum gerade gesagt hast in deiner Anmoderation. Es fühlt sich wirklich schon an, als wären wir 10 Jahre unterwegs.
Oh mein Gott.
Anna. Aber vielleicht ist es auch einfach Folge 10 und wir haben das Lied tatsächlich.
Einfach Folge 10, ja.
Also ich habe das Lied auf der Blockflöte damals gespielt und ne, ihr kennt das vielleicht, die ihr gerade zuhört, wenn man seine Blockflöte vergessen hat, dann hat der Lehrer, Lehrerin immer in die Tasche gegriffen unterm Schreibtisch und hat so eine gebrauchte Flöte, die schon 20 Jahre alt war und wo schon alle möglichen Leute reingehustet haben. Also
reingesabbert, meinst du?
Reingesabbert. Das ist meine Erinnerung an oder an die Freude, aber man kann das sicherlich auch positiver framen.
Man kann das definitiv positiver framen und du hast natürlich recht, das sind keine 10 Jahre, aber 10 Folgen. In Folge 9 haben wir über das Thema Lobby gesprochen. Seitdem sind jetzt auch wieder 2 Wochen vergangen. Ich hatte 2 super ruhige Wochen, gebe ich zu. Und wenn ich super ruhig meine, dann immer für meine Verhältnisse. Also ich war zu Hause im Homeoffice und habe hier gearbeitet und Papierkram erledigt. Und dann war ich noch mal ein paar Tage in Polen und habe mich einmal durch Polen gefressen bei 30 Grad. Es war schon wie so ein kleiner Sommerurlaub. Wie war es denn in NRW so?
Ja, sommerlich war es hier auf jeden Fall auch. Ich war im politischen Düsseldorf viel unterwegs. Zum Beispiel haben wir den neuen Beauftragten der 3 Landeskirchen kennengelernt, also sozusagen der Lobbyist für die evangelischen Kirchen in NRW bei Landtag und Landesregierung. Und der ist tatsächlich ganz cool. Beim Mittagessen kam dann auch noch so raus, dass er meinen Fast-Schwiegervater von damals kennt. Also wir hatten direkt eine Connection. Das ist wirklich gut, da diese Leute zu kennen. Dann muss ich leider noch teilen, ich wurde für einen Workshop angefragt, erhebe deine Stimme, digital und analog, jugendpolitisches Engagement im CVJM. Und der ist ausgefallen. Es hat sich einfach niemand angemeldet. Es waren irgendwie ein paar hundert Leute da und niemand hat sich für diesen Workshop angemeldet. Auch vielleicht sinnbildlich für das Image von diesem Workshop oder dem Thema Jugendpolitik, manchmal generell, wenn das alternative sportliche und andere kreative Angebote dabei waren. Und es ist was eingefallen, Anna, im Rückblick auf zum Thema Lobby. Wer darf eigentlich mit wem reden? Ganz aktuell die Frage, darf ich eigentlich als Mensch, der auf der Landesebene jugendpolitisch aktiv ist, mit Abgeordneten der Bundesebene sprechen? Gibt es da irgendwelche unausgesprochenen Regeln, dass man sich so abstimmen muss? Was würdest du sagen?
Also ich kenne das aus der Praxis. Das ist eine Verbandslogik. Ja, also das ist in anderen Verbänden oder in anderen Bereichen nicht so krass, aber in Verbänden geht es natürlich ganz stark auch um so Machtverhältnisse. Wer darf mit wem sprechen? Wer hat da welche Zugänge? Wer muss wen briefen? Und ich finde, es gibt halt super unterschiedliche Arten, in der Politik tätig zu werden. Also wenn ich zufällig mit einer MdB oder einem MdB auf einer Veranstaltung ins Gespräch komme, dann lobbyiere ich nicht sozusagen oder stelle mich nicht vor mit, hallo, ich bin Anna Grebe, ich bin für den und den unterwegs und das sind meine 3 Themen, ich pitche da ja nicht. Insofern ist das auch ein bisschen was anderes. Ich finde aber schon, dass es da auch viel um Neid geht, um Zugänge, ne? Wer hat so die besseren Netzwerke, wer kann eigentlich mit wem sprechen und wie du gerade sagtest, Jugendpolitik als Thema bekommt einfach nicht genügend Aufmerksamkeit, weshalb mein Motto ist, the more the merrier. Also wir sollten nicht gegeneinander lobbyieren, aber es ist auch völlig in Ordnung, unterschiedliche Kanäle und unterschiedliche Ebenen zu nutzen. Mit einer Klarheit, welchen Hut man gerade auf hat. Aber man kann es auch so ein bisschen übertreiben, finde ich.
Das ist wohl so. Übertreiben kann man es aber nicht mit dem Fernsehen für Europa, Anna.
Geile Überleitung.
Geile Überleitung,
oder? Überleitung.
Ja,
super
genau.
Gut.
Und am 9. Juni, ja, da finden ja die Europawahlen statt und es ist eine ganz besondere Wahl, denn zum ersten Mal dürfen auch 16- und 17-Jährige in Deutschland wählen. Aber nicht nur in Deutschland, ne? Belgien ist das auch so, zusammen mit Österreich, in Griechenland zumindest ab 17 und auch in Malta dürfen 16- und 17-Jährige in diesem Jahr wählen. Und das ist doch schon mal ein riesengroßer Erfolg. Da freue ich mich immer noch sehr drüber. Und du warst auch schon wählen, Anna, auch wenn du nicht 16 oder 17 bist.
Nein, ich bin schon etwas älter, aber ich war schon wählen, auch wenn die Wahl erst am 9. Juni stattfindet, beziehungsweise an diesem Wochenende. Ne? In Deutschland ist es der 9., in anderen Ländern ist es teilweise schon der 8. Ich war schon wählen, weil ich bin Wahlhelferin am 9. Juni. Und da habe ich dann einfach keine Zeit. Und in Berlin ist es so, dass man auch auf die Wahlämter gehen kann und direkt vor Ort wählen kann. Also ich habe keine Briefwahl beantragt, dass es zu mir nach Hause geschickt wird, sondern ich bin so ganz feierlich ins Rathaus Neukölln gegangen und habe dann auch ganz normal in der Kabine gewählt. Und auf dem Weg dorthin bin ich natürlich an ganz vielen Wahlplakaten vorbeigelaufen. Finde es auch immer spannend, dass in Städten Wahlplakate anders aussehen, Parteienspektren anders abgebildet werden als jetzt auf dem Land. Ne, ich war auch in Brandenburg, wie gesagt, kürzlich, und da hängen dann eher rechte Parteien. Hier in Neukölln hängen auch so kleinere Bündnisse und Parteien. Das finde ich total interessant. Ich laufe an diesen Plakaten vorbei, ich nehme sie zur Kenntnis. Europawahlen sind irgendwie in aller Munde, glaube ich, auch bei jungen Menschen, bin mir nicht so ganz sicher. Und genau darüber wollen wir heute reden. Welchen Einfluss haben eigentlich die Europawahlen auf das Leben junger Menschen? Und was bedeutet Europa eigentlich für junge Menschen? Und ich freue mich, dass wir einen ganz spannenden Gast dafür eingeladen haben, nämlich Marius Schlageter. Marius Schlageter ist seit einigen Monaten Mitarbeiter in der Abteilung für Jugendpolitik des Europarates in Straßburg. Ich glaube, viele von euch in der Bubble kennen ihn aber ganz bestimmt als stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Bundesjugendrings, ehemalig, jetzt nicht mehr, und vor allen Dingen als unermüdlichen Kämpfer für europäische Jugendpolitik. Und heute spricht er genau aus dieser Position mit uns als Europakenner und als Europa-Liebhaber.
Und diesen Europakenner und Liebhaber, den begrüßen wir jetzt hier. Hallo Marius.
Hallo Jandrik, hallo Anna.
Schön, dass du hier dabei bist. Und unsere erste Frage ist: Hast du eigentlich den ESC verfolgt und hattest du eigentlich einen Favoriten im Vorfeld?
Ja, danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Ich habe die meisten der bisherigen Folgen bei meinem Umzug nach Straßburg gehört. En bloc war eine sehr gute Umzugsbegleitung auch. Und ich habe den Eurovision Song Contest natürlich geschaut. Mein Favorit hat auch gewonnen, die Schweiz. Ganz ohne politische Gründe, einfach aufgrund der wirklich, ich finde, das war eine sehr artistisch herausragende Performance und auch ein toller Song. Mein zweiter Favorite ist, glaube ich, nicht so weit oben gelandet, das war Armenien, weil da fand ich super diese Kombination aus traditioneller Musik mit ein bisschen Popbeats. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ich fand beide total großartig. Also ich fand die Schweiz gut, ich fand Armenien gut. Ich stehe auch auf so Powerballaden, ne? Da war jetzt irgendwie, also Israel hatte so eine krasse Powerballade. Dann fand ich Italien auch total gut. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, der Song von der italienischen Interpretin ging um La Noia, also die Langeweile der Gen Z. Das ist ein total jugendpolitischer Song. Insofern, ich fand das total cool. Hatte auch einen total netten Abend. Marius, nicht nur, wenn es um den ESC geht, sondern insgesamt, wenn es um Europa geht. Für mich bist du einer der größten und glühendsten Europa-Fans, die ich kenne. Also, wenn ich an dich denke, denke ich auch automatisch immer an, der ist Europa-Fan. Wie kam das denn überhaupt dazu?
Also ich glaube, bei mir, die meisten Geschichten, die ich so in meinem Leben erzählen kann, gehen am Ende darauf zurück, dass ich auch aus einem Jugendverband komme. Ich bin bei den Pfadfindern, seit ich 10 bin, habe dort alle Stufen auch durchlaufen und war dann Gruppenleiter und bin zufällig mit 17 das erste Mal auf einem internationalen Pfadfinderlager gelandet. Und ich weiß noch, das ging eine Woche und ich bin dann zurückgekommen nach Hause. Und das war gar nicht nur europäisch, ne? Das war auch international. Also wir hatten auch Teilnehmende zum Beispiel aus Ägypten mit dabei. Und ich bin nach Hause gekommen, 17 Jahre alt, das erste Mal wirklich draußen in der weiten Welt, mit dieser Kernerkenntnis für mich, dass wir so viel gemeinsam haben, was damals sehr diesen Blick herausgefordert hatte, was man oft ja auch in den Medien mitbekommt, was einen alles trennen würde. So, für mich war das eine Wahnsinnserfahrung, eine Woche lang mit jungen Menschen in meinem Alter, ähnliche Themen, ähnliche Herausforderungen, ähnliche Fragen. Und das hat mich sehr begeistert. Und dann hat mich so diese internationale Jugendarbeit sehr angesteckt. Ich habe dann das gleiche Lager die nächsten 6 Jahre einfach selbst mitorganisiert, weil ich wieder dabei sein wollte. Und sozusagen das Politische daran oder dann diese europäische Ebene kam mit der Zeit, weil ich mir dann die Frage gestellt habe, sehr naiv vielleicht, aber es ist doch eigentlich so einfach. Also warum können wir nicht alle einfach eine Woche auf ein internationales Pfadfinderlager fahren und uns dann lieb haben? Das war so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe. Die ist natürlich dann auch so ein bisschen ja, mit Geschichte, mit einem Blick auf Geschichte herausfordert, wenn man sieht, was weltweit, aber eben auch in Europa, welche Rolle Gewalt und Krieg gespielt haben. Und was mich an Europa begeistert, ist eben bei vielen Aspekten, die man auch kritisieren kann, aber vor allem, dass wir es geschafft haben, unter den Mitgliedern der Europäischen Union und in weiten Teilen auch größeren Europabegriffs seit 75 Jahren Frieden zu schaffen. Es gibt keinen Krieg zwischen Deutschland und Frankreich mehr. Und das war, wenn man sich sozusagen die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg anschaut, vielleicht eine eher unwahrscheinliche Geschichte, die man dann geschrieben hat. Und ich finde, sozusagen, wenn wir jetzt auch schauen, wie die Welt gerade aussieht, in Teilen auch sehr beunruhigend, dann ist es doch wirklich eine herausragende Errungenschaft, die wir geschafft haben und etwas, wofür ich zumindest bereit bin, auch zu kämpfen, dass wir das weiter so halten können, in Frieden miteinander leben und möglichst viele internationale Zeltlager vielen jungen Menschen in Deutschland und ganz Europa zu ermöglichen und auch weltweit.
Du hast gesagt, du warst 17 damals auf dieser ersten Veranstaltung. Damals durftest du dann ja noch nicht wählen bei der Europawahl. Das geht ja zum Glück jetzt, denn im November 22 hat ja der Bundestag zum Glück durch eine einfache Mehrheit dafür gesorgt, dass man jetzt auch mit 16 und 17 eben schon wählen darf. In Klammern, wir fragen uns, wann das auch im Bund mal kommt. Ja, das wäre ja auch mal irgendwann dran. Und dazu die Frage, welche Rolle spielt Europa denn im Leben junger Menschen?
Ich würde mir sogar wünschen, dass das auch in allen Bundesländern der Fall wird. Und in manchen Ländern Europas, das ist übrigens auch spannend, ist das Wahlalter sogar noch höher. Also wir haben, ich glaube, in Italien ein passives Wahlalter von 25 Jahren. Das heißt, also man darf erst in ein Parlament gewählt werden, wenn man 25 Jahre alt ist. Und in einigen europäischen Ländern haben wir ein aktives Wahlalter, also dass ich wählen gehen darf mit 21 Jahren sogar. Also das ist da ist noch viel Arbeit, aber es ist natürlich wirklich eine herausragende Entwicklung mit Wahlalter 16. Und ich glaube, dass Europa im Leben junger Menschen auf ganz viele Arten und Weisen eine Rolle spielt. Also, sag mal, das Beispiel, was viele bringen, ist, wir haben Roaming abgeschafft, weitestgehend. Also, wenn ich in ein anderes europäisches Land fahre, in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union, dann funktioniert mein Handy und ich kann die Daten nach dem Tarif benutzen, den ich zu Hause habe. Das ist was, was früher nicht gab. Ich glaube, dass in der Jugendarbeit Europa zum Beispiel ein Riesenthema ist, eine Rolle spielt, weil ich zum Beispiel, wenn ich ein internationales Pfadfinderlager in Europa organisieren möchte, ich brauche keine Visa für meine Teilnehmenden, ich brauche keine Extraversicherung. In der Regel kann ich die gleiche Währung benutzen. Das macht es sehr viel einfacher, wenn ich in einem fremden Land unterwegs bin und nicht noch Wechselkurse mitdenken muss oder auch Gebühren zum Wechseln. Ich glaube, dass das Leben in Europa im Alltag auch eine große Rolle spielt. Also wenn man zum Beispiel anschaut, wenn ich mir heute im Internet was bestelle, dann geht das relativ fix, das Thema On Demand. Also wir haben ja europäisch ein sehr vernetztes Wirtschafts- und Handelssystem. Also dann, wenn ich in Rheinland-Pfalz, wo ich herkomme, was bestelle im Internet, dann kann das sein, dass ein Teil davon vielleicht aus Tschechien zugeliefert wird oder aus Italien oder wie auch immer. Und das ist schon was, was Europa eben auch ausmacht, dass wir es geschafft haben, zumindest in weiten Teilen Grenzen abzubauen und einen gemeinsamen Raum geschaffen haben.
Als Berufsjugendliche, also bin ich ja auch viel auf Instagram unterwegs und ich sehe gerade ganz viele Kacheln und Reels und irgendwie Insta-Aktionen von Jugendverbänden und Jugendorganisationen, die mit Feuereifer für die Europawahlen werben. Und ich frage mich dann trotzdem immer so ein bisschen, weil wir sind ja eine überschaubare Bubble. Wer wird denn damit erreicht? Außer jener, die sowieso wählen gehen würden, ne, Jugendverbandlerin, wir haben das irgendwie so drin, beziehungsweise jene, die Europa eh ganz gut finden und genau diese Vorteile, die du gerade genannt hast, sowieso total präsent haben. Wie und wo können denn junge Wahlberechtigte außerhalb dieser Bubbles, unserer Bubbles, für den Gang zur Wahlurne begeistert werden, beziehungsweise wie können wir denn die überhaupt erst erreichen?
Also ich finde es erstmal super, dass es so viele Jugendverbände gibt, die jetzt für die Europawahl mobilisieren, weil ich es auch sehr gut finde, dass Jugendverbände, das steht ja dahinter, dann eben auch sich europäisch positionieren. Und die gemeinsame europäische Wahl ist natürlich da wirklich ein enormer Ausdruck davon. Deswegen finde ich es auch erstmal gut, wenn viele Jugendverbände sich zum Beispiel in den Gruppenstunden vor Ort damit auseinandersetzen, weil man damit doch schon auch einige junge Menschen erreicht. Ich glaube, dass Schule da ganz eine zentrale Rolle spielt, einfach weil wir dort alle jungen Menschen oder die allermeisten jungen Menschen erreichen. Ich finde aber ehrlicherweise sozusagen diesen Blick auf kurzfristige Mobilisierung aus so einer jugendpolitischen Perspektive manchmal ein bisschen frustrierend, weil sozusagen gefühlt immer kurz vor einer Wahl dann die große Frage aufkommt, wie schaffen wir es denn, dass die jungen Menschen wählen gehen? Aber was sozusagen in den Jahren davor relativ selten stattfindet, ist diese Frage, wie schaffen wir es denn, dass junge Menschen wirklich ein Teil unseres politischen Systems und des demokratischen Engagements nicht nur sein können, sondern auch sein dürfen? Und das ist ja das, also zumindest was aus meiner Sicht oft eben nicht passiert. Junge Menschen sind so ein bisschen immer, egal was sie machen es falsch. Also so in der Klimadebatte vor 5 oder 10 Jahren hieß es, wir haben eine unpolitische Jugend, dann kommt Fridays for Future, dann waren sie zu politisch. Und mir fehlen eigentlich sozusagen diese ganzen politischen Antworten darauf, wenn wir auf Jugendbeteiligung schauen. Wahlalter ist ein guter Ansatz, um, sag ich mal, einen Zugang zur formalen Demokratie zu schaffen. Aber mir fehlen eben die politischen Antworten darauf, dass junge Menschen ein fester Teil unserer Gesellschaft sein dürfen. Sozioökonomische Fragen, Jugendarmut, wer in Armut lebt, hat selten Zeit und Kopf dafür, sich dann auch noch wirklich zu engagieren und dann eben auch als Folge daraus als Teil des politischen Systems und der Demokratie zu begreifen, daran mitwirken zu wollen. So, also müssen da die Fragen größer und länger zu denken. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich super, dass es so eine breite Bewegung gibt, um jetzt zu mobilisieren.
Total spannend, weil was du gerade aufgeführt hast, diese Studie, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Armut, Teilhabe und Demokratie, hat ja kürzlich Christian Lindner auf einem Podium abgetan mit, er glaube solchen Studien nicht. Ne? Also, ist auch gerade ein ganz besonderer Anlass, weil wir ja, ne, Jendrik und ich, wir reden viel über Jugendpolitik und genau diese Punkte, die du genannt hast, da gibt es eine politische Verantwortung auch in der Bundesrepublik. Und da würde ich ja sagen, gibt es momentan haushalterische Verstimmungen, die auch ganz reale Auswirkungen auf die sozioökonomische Situation junger Menschen haben und damit eben auch auf ihre Teilhabemöglichkeiten an der europäischen Idee.
Wenn man es den Experten überlässt, dann ist es auch nicht in Ordnung, scheinbar.
Ja, nie, niemand muss recht.
Du hast eben von politischen Antworten geredet. Politisch einfache Antworten gibt, zumindest nach eigener Aussage, so die AfD auch unter anderem mit ihren Wahlplakaten. Wenn ich hier durch die Stadt fahre im Ruhrgebiet in Essen, dann lese ich immer wieder unser Land zuerst. Ja, es ist ja eine bestimmte Idee von Europa, die da auch stark gemacht wird. Es wird abgezielt auf Ängste, die auch junge Menschen bewegen, auch vielleicht aufgrund der Sachen, die wir eben gesagt haben, Inflation, steigende Preise. Werden junge Menschen jetzt deshalb verstärkt die AfD wählen? Wir haben es ja in der Studie Jugend in Deutschland auch gehört, dass die AfD sehr große Sympathiewerte hat bei jungen Menschen.
Also ich verstehe die Frage. Ich bin kein Wahlforscher, deswegen kann ich es nicht vorhersehen. Ich finde die Frage, und die wird ja jetzt an vielen Stellen gerade gestellt, auch ein bisschen frustrierend, um ehrlich zu sein. Weil in den Jahren, in denen sozusagen auch Zahlen da waren, dass es vor allem ältere Menschen waren, die die AfD gewählt haben, da kamen wenige Forderungen nach, wir brauchen jetzt Programme, damit alte Menschen sich entradikalisieren oder wieder Teil unserer Gesellschaft werden oder was man dann auch immer fordern würde. Und so richtig es ist, sich darum zu kümmern, dass junge Menschen sich in einem demokratischen Spektrum bewegen, so finde ich es doch ein bisschen, es hat so einen kleinen adultistischen Touch mal wieder so. Und das ist, was mich daran frustriert. Und ich finde auch, es ist wirklich spannend, in Zeiten, in denen sozusagen Gut, Christian Lindner sieht den Zusammenhang nicht. Für mich ist der natürlich trotzdem sehr deutlich, in denen so viel an gesellschaftlichem Zusammenhalt gespart wird, in denen wir rein jugendpolitisch jährlich irgendwie um die Freiwilligendienste kämpfen müssen, um den Fortbestand von Jugendstrukturen, von Jugendarbeit, von anderen Programmen für junge Menschen, in denen die Kinder- und Jugendhilfe im Allgemeinen eigentlich jedes Jahr um ihr Überleben kämpfen muss, sich dann zu wundern, dass das, was eigentlich ja der Sinn und Zweck von Kinder- und Jugendarbeit ist, Demokratieerziehung, Gesellschaft stiften, Zusammenhalt organisieren. Das sind ja auch alles sozusagen dann die Impfstoffe gegen Rechtspopulismus, gegen Extremismus so. Und sich dann sozusagen als Politik hinzustellen und zu sagen, hey, wie kann das denn jetzt passieren? Was haben da die jungen Menschen schon wieder falsch gemacht? Ich finde die Perspektive sehr frustrierend, um ehrlich zu sein, und würde mir da sehr viel mehr wünschen, dass es ein Vertrauen in Jugend gibt. Also, dass auch Politik mal sagt, wir haben Hoffnung zum Beispiel in die Zukunft. Wir haben Hoffnung darin, dass wir unsere Demokratie erhalten können und verteidigen können und stärken können, weil wir eben auch Vertrauen in junge Menschen haben. Und daraus folgen dann die und die und die politischen Maßnahmen. Aber einfach diesen Satz mal sagen, liebe junge Menschen in Deutschland, wir vertrauen euch. Ich glaube, das wäre schon wirklich außergewöhnlich für viele.
Ich glaube, genau das ist der Grund, warum ich noch Jugendpolitik mache, ne? Also als Berufsjugendliche. Erstens, weil mich genau das, was du gerade gesagt hast, völlig abfuckt. Also ich habe mich wirklich Stunden, wenn nicht tagelang über diese ganzen Schlagzeilen aufgeregt. Vor allen Dingen, weil sie verkürzt darstellen, was in der Studie eigentlich drin steht. Aber es ist halt auch immer ein bisschen geiler, wenn man als Medium irgendwie titeln kann, junge Menschen sind jetzt alle Nazis und übrigens haben sie alle Depressionen. Also ich spitze das ja zu, aber ich finde das einfach, also nicht nur ein bisschen adultistisch, das ist ganz schön adultistisch an dieser Stelle. Trotzdem so noch mal ein Gedanke. Ich frage mich schon auch, wie die Debatte laufen wird, wenn wir differenziert wissen nach dem 9. Juni, wie welche Bevölkerungsgruppen gewählt haben. Weil wir eventuell dann wieder in so eine Schleife reinkommen und jugendpolitische Stimmen wie deine, wie Jendriks, wie meine, die wir sagen, nee, man muss sich das differenziert anschauen. Also wer sind denn die größten Influencer im Leben junger Menschen? Das sind ihre Eltern, das ist ihre Familie, das ist ihr soziales Nahfeld. Das waren die, die schon die AfD gewählt haben. Junge Menschen kommen nicht von alleine auf die Idee, das zu tun. Und ich glaube, über diese Differenzierung werden wir wieder hinwegsehen müssen in der medialen Berichterstattung. Ist zumindest meine Beobachtung. Es erscheint eine Woche nach der Europawahl die neue Sinus-Jugendstudie. Also, und im September der 17. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung und im Oktober, glaube ich, die neue Shell-Studie. Also, das wird ein Jahr, in dem uns diese Diskurse immer wieder verfolgen werden und parallel kämpfen wir um jeden Cent. Und also, das ist diesen Frust. Also, du machst ja auch sozusagen noch Jugendpolitik. Für mich persönlich ist es der Antrieb, auch da dran zu bleiben, also um diese Ungleichzeitigkeiten immer wieder hervorzuheben. So.
Ich glaube zumindest, dass, also ich finde schon auch richtig, was du sagst mit dem Elternhaus und sozusagen dem nächsten sozialen Umfeld. Ich glaube schon auch, dass soziale Medien eine große Rolle spielen, dass es auch einige Räume in den sozialen Medien gibt, die vor allem, wenn nicht fast vollständig durch die AfD und andere Gruppen in diesem rechtsextremen Netzwerk oder Netzwerken besetzt sind und dass das natürlich auch einen Einfluss hat. Und ich finde sozusagen auch spannend, wenn wir nochmal auf Jugendarbeit zurückschauen. Also die Orte sozusagen, die jetzt von Politik eingespart werden im Moment. Oder wenn sie nicht eingespart werden, zumindest immer wieder so weit unter Druck gesetzt werden, um ihr Überleben zu kämpfen und nicht sozusagen die Prioritäten auf die eigentliche Arbeit setzen zu können. Das sind ja alles Orte, die dann auch wiederum von Rechten besetzt werden. So. Also die warten ja nur drauf, dass wir Platz machen. Und das ist für mich wiederum sozusagen ein gesellschaftspolitisches, demokratiepolitisches Versagen, weil wir eigentlich die Orte erst einmal haben. Nicht in der Breite, ein bisschen vereinfacht so, aber die Orte sind von uns besetzt. Und unnötigerweise machen müssen wir aus einer Jugendverbandsperspektive oder aus einer Jugendarbeitssicht diese Orte freigeben, weil wir sie nicht mehr erhalten können. Und dann kommen die Rechten rein, machen Zeltlager, machen
Ponyfeste.
Patriotismuserziehung, machen
Ja.
ganz genau so. Und das ist so unnötig aus meiner Sicht, weil es ja wirklich auch nicht viel Geld ist, worüber wir sprechen. Also dafür, dass sozusagen diese ganzen großen Worte immer wieder Demokratie so hochziehen. Finde es manchmal schon erstaunlich, wie wenig uns am Ende Demokratie wert ist.
Wenn
Total
wir
im Vergleich zu vielen
ja.
anderen Posten, ja.
Jetzt noch mehr Zeit hätten, könnten wir dann auch das Social Media Thema noch vertiefen und darüber reden, wie wenig wir eigentlich entgegenzusetzen haben teilweise und wie machtlos wir da auch manchmal gefühlt sind. Und ich pauschalisiere das jetzt bewusst, gegen große YouTube- oder TikTok-Kanäle von rechten Parteien.
Darum unsere letzte Folge anhören zum Thema Lobbyarbeit. Genau darum geht es nämlich. Warum wir alten Knacker immer noch Reels auf
Naja, als alter
Instagram
Knacker
machen.
Anna sehe ich mich nicht
Ja, ist okay. Und
fürs
ich weiß,
Fashion Call.
du bist 10 Jahre jünger als ich. Hab schon verstanden. Aber um nochmal über gute Orte zu reden, Marius, meine letzte Frage, was mich brennend interessiert. Was ist denn die Top 3 der Orte für dich, an denen Europa besonders spürbar wird?
Kiew, Tiflis, Chisinau. Das sind Orte, an denen in unterschiedlicher Art und Weise Menschen für Europa kämpfen, für eine europäische Zukunft kämpfen. In Kiew logischerweise gegen den Angriffs- und Vernichtungskrieg der Russischen Föderation. In Georgien übrigens auch, ne? Also wir sehen das jetzt gerade sehr in den Medien. Es sind natürlich auch eine starke russische Einflussnahme dahinter, eben auch die Unterdrückung der Menschen, der Kampf gegen Menschenrechte, so muss man das auch sehen. Also sozusagen der Einsatz, der da stattfindet oder das, was politisch dahinter steckt, ist ja das bewusste Angreifen von Demokratie und von Menschenrechten, der Gedanke, dass nicht jeder Mensch gleich ist und nicht jeder Mensch die gleiche Würde hat. Das wird an den drei Orten gerade sehr, sehr deutlich und gleichzeitig haben wir es eben so sichtbar wie in wenig anderen Orten in Europa. Dass Menschen mit allem, was sie haben, für Demokratie, für Menschenrechte, für Rechtsstaatlichkeit, für Europa, für Freiheit kämpfen. Und deswegen ist für mich im Moment das europäische Herz schlägt in der Ukraine, schlägt in Moldau, schlägt in Georgien, schlägt auch auf dem Balkan. Und ich würde mir wünschen, dass wir mit der gleichen Leidenschaft auch wieder, mit der gleichen Deutlichkeit, dem gleichen Bewusstsein auch an vielen anderen Orten in Europa für das einstehen, wofür wir Europa brauchen, für Frieden, für Freiheit, für Demokratie. Ja, dort schlägt das europäische Herz und bei uns könnte es manchmal noch lauter schlagen, aber auch das ist möglich und auch dafür stehen ja Jugendverbände in Deutschland zum Beispiel sehr, sehr gut ein und es ist ein großartiges Engagement.
Lieber Marius, mein Herz schlägt für Europa, aber auch für dich. Vielen,
Ach.
vielen Dank. Ach ja, man darf auch ein bisschen fangirlen. Vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Und ja, liebe Grüße nach Straßburg.
Ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte und danke dafür auch, dass ihr berufsjugendlich positiv besetzt. Das war ja ein langer Weg auch. Dankeschön, Grüße zurück nach Deutschland. Macht's gut.
Ja, Anna, man merkt auf jeden Fall, dass der Marius ein Liebhaber ist, dass das Herz für Europa brennt. Also das ist ja in jedem Satz, in jeder Silbe merkt man ja, dass der dafür total aktiv unterwegs ist und dass das sein Ding ist und dass er ein Jugendverbandler ist. Also welche Zusammenhänge er da gebracht hat, das hat wirklich auch mein Herz erfreut und hat mir noch mehr Lust auf die Europawahl gemacht, noch mehr Lust, als ich eh schon hatte. Und als Kernsatz, den ich mitgenommen habe, warum sagt denn Politik nicht endlich mal, wir vertrauen der Jugend? Diesen Vertrauensbeweis auch mal auszusprechen. Das war für mich einer der Kernsätze, den ich irgendwie da rausgenommen habe. Und auf deine letzte Frage, was denn so die Top 3 Orte in Europa sind, hat er eben nicht das Europäische Parlament gesagt oder ein besonders schön landschaftlich gelegener Ort in Europa oder sonstiges, was da vielleicht einfallen würde, sondern er hat gesagt, das Herz Europa schlägt in der Ukraine, in Moldau, im Balkan. Und das finde ich eigentlich einen sehr inhaltlich schönen Satz, weil es ja auch genau das beschreibt, was Europa ist, das gemeinsame Miteinander und es sind die verschiedenen Orte, wo Kulturen zusammenkommen, wo Politik gemacht wird.
Das fand ich auch total spannend. Damit hatte ich auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich hatte auch mit anderen Orten gerechnet als mit Chisinau, Tiflis und Kiew. Ich finde es total einleuchtend. Mir ist es nochmal klar geworden, als ich jetzt eben kürzlich einfach so mal geschwind mit dem Bus nach Polen gefahren bin. Also es klingt albern, ich bin an der französischen Grenze aufgewachsen. Da ist man einfach mal schnell nach Straßburg gefahren. Aber Polen war total weit weg, also auch diskursiv total weit weg. Für mich war Europa mal Frankreich, Spanien, Italien als Kind. Und jetzt hier in Berlin lebend, ich fahre immer noch viel zu selten nach Polen, aber ich finde das so ein Geschenk, einfach mal geschwind über eine Grenze fahren zu können. Nicht nur, was Mario sagte mit Roaming, dass das irgendwie alles funktioniert, sondern dass Europa eben mehr ist als der Blick irgendwie in den Westen und in den Südwesten, sondern eine viel größere Idee mit so vielen Mitgliedstaaten, die wir so unterschiedlich sind, aber eben auch so viel gemeinsam haben. Ich entdecke da immer wieder Neues und wir überlegen auch gerade im Sommer noch mal ein paar Wochen nach Polen zu fahren, nach Ostpolen in den Urlaub. Da hätte ich vor ein paar Jahren im Traum nicht drüber nachgedacht. Und jetzt, auch weil mir Europa so am Herzen liegt, ja, finde ich das total interessant. In Kiew war ich noch nicht, in Tiflis auch nicht, in Chisinau war ich schon. Und da hat Marius total recht. Ja, also fand ich total super. Was mir nochmal, also ich hatte ihn ja auch gefragt nach diesen Instagram-Kampagnen von Verbänden und Vereinen, weil meine Timeline wirklich voll davon ist. Also mir überkommen mir die Sterne und kommt mir das Blau irgendwie entgegen. Und ja, also wie er auch sagt, es gibt einen jugendpolitischen Auftrag, den Jugendverbände da sehr ernst nehmen. Die Frage eben auch, tun sie das immer nur kurz vor den Wahlen? Wann spielt Europa sonst noch eine Rolle? Ich finde es auch cool, dass diese Kampagnen teilweise partizipativ gestaltet sind. Also junge Menschen selbst, übrigens auch viel in Jugendparlamenten. Finde ich auch total cool, dass kommunale Jugendparlamente sich da so einmischen und für die Europawahlen Werbung machen. Also da passiert ganz viel partizipativ, aber mir wurde auf Instagram in einer Direktnachricht auch die Frage gestellt, warum es eigentlich keine konzertierte Kampagne aller Jugendverbände und Jugendringe zu diesem Thema gibt. Und auch U16, ne, also die Marke ist ja U18. Es gibt so ein bisschen U16-Wahlen, aber irgendwie, da fehlt so ein bisschen die Dachmarke, ist so mein Gefühl. Was denkst du denn da?
Ja, ich erlebe, dass viele Einzelkampagnen laufen und die sich auch gegenseitig an bestimmten Stellen mal vorgestellt werden und dann aber doch die Entscheidung darauf fällt, nee, wir wollen lieber was Eigenes machen und wir möchten lieber noch unser eigenes Logo drauf haben und zeigen, dass wir auch eine Europakampagne machen. Das finde ich eigentlich schade, weil ich glaube, wenn man die Synergien mehr nutzen würde, dann könnte man viel stärker und zielgerichteter auch dafür werben. Aber das ist so ein, das übliche Problem, glaube ich, was wir an ganz vielen Stellen haben, dieses Kirchturmdenken, wie wir auch oft sagen, jeder möchte das, dann möchte da irgendwie dabei sein. Und das ist aus meiner Sicht kontraproduktiv.
Ja, aber es gibt schon auch, also einige Kampagnen, die finde ich super cool. Ich würde dir gerne mal von drei Kampagnen erzählen, die mir besonders gut gefallen. Meine Lieblingskampagne, sorry, no shade, aber meine Lieblingskampagne ist die Wahlkampagne vom Landesjugendring Berlin. Wähl Europa mit 16, weil die haben, also mal abgesehen davon, dass die ein geiles Graphic Design tatsächlich nutzen, machen die so Mythen-Debunking. Also eine Kachel, über die ich mich schlappgelacht habe und sie einfach auch mega gut fand, war, es gibt gar keine Gurkenverordnung. Weil ja ganz viele Leute, die so eher europakritisch sind, sagen, ja, hier, es gibt diese Gesetze, die darüber entscheiden auf EU-Ebene, in welchem Winkel eine Gurke gekrümmt sein darf und das so als Einschränkung wahrnehmen und das ist einfach eine saucoole Kampagne, die ist witzig, die hat einfach, ne, also da kommt auch Info rüber, die ein bisschen selbstironisch ist und trotzdem mit der notwendigen Seriosität punktet. Dann die zweite Kampagne, die so ein bisschen an das rankommt, worüber wir gerade gesprochen haben, dass es eben eine Kampagne gibt, die von vielen Verbänden und Mitgliedern genutzt werden kann. Das ist die Kampagne des Landesjugendrings NRW, Meine Wahl, meine Zukunft. Die haben so eine Art Testimonial-Generator gemacht. Also man kann sozusagen Kacheln von sich selbst erstellen mit Zitaten und die werden dann im Design dieser Kampagne auf Instagram gepostet und zeigt eben auch die Vielfalt der Verbände. Und in eine ähnliche Richtung geht die dritte Kampagne, die so aus meiner Heimat kommt, aus dem BDKJ Rottenburg-Stuttgart. Die machen was, was so im Marketing auch total wichtig ist, nämlich über Gesichter zu kommunizieren, die man kennt. Die haben so Zitatkacheln, ich gehe wählen, weil, und dann haben sie so Zitatkarussell oder so ein Kachelkarussell. Und da ist zum Beispiel dann der Vorstand, die BDKJ-Diözesanleitung, Menschen so eher aus dem katholischen Quark, die sagen, warum sie wählen gehen. Und damit kann man sich dann halt auch irgendwie ganz gut identifizieren. Die AJ hat aber auch eine Kampagne gemacht, oder?
Genau, die Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend auf Bundesebene hat auch eine Kampagne, Hashtag wählerisch, für junge Menschen zwischen 16 und 25 und gibt eben nochmal Tipps dazu, wie kann ich eigentlich Briefwahl beantragen, was ist Europa, was ist die Europawahl, bietet Sharepics, die man nutzen kann für seinen eigenen Instagram-Kanal, ist sehr kompakt zusammengefasst, die wichtigsten Daten zu Europa und zur Wahl, kann man also auch gut nachgucken, Hashtag wählerisch.
Hashtag wählerisch. Die beste Kampagne, muss ich jetzt einfach sagen, haben zwei, würde ich sagen, Nicht-Verbandlerinnen gemacht, nämlich Joko und Klaas. Ich habe vorhin das Video gesehen, dass sie gestern Abend, also sie haben gestern Abend auf ProSieben mal wieder 15 Minuten Sendezeit vom Sender bekommen, weil sie bei Joko und Klaas gegen ProSieben gewonnen haben und haben 15 Minuten Sendezeit als total krasses Plädoyer für die europäische Idee genutzt. Nämlich, was wäre, wenn es die EU nicht mehr gäbe? Und sie haben ExpertInnen aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, aus ganz unterschiedlichen Bereichen um Testimonials dazu gebeten, die sozusagen als Sprache laufen und haben dazu KI-Bilder generiert. Und das es ist so krass, wenn man sich so überlegt, was würde passieren, wenn plötzlich die EU aufhören würde zu existieren? Welchen weitreichenden Impact das auf das Leben einzelner Menschen hätte. Wir würden es wirklich sehr schnell spüren. Leere Supermarktregale und so weiter. Also Europa ist nicht nur irgendwie ein komisches Konstrukt. Es ist in unserem Alltag. Wir leben in Europa und leben europäisch. Also kann ich nur empfehlen, keine Verbandskampagne, aber echt ein cleverer Move, wie so häufig. Joko und Klaas machen ja echt gute Politik manchmal. Was wäre, wenn es die EU nicht mehr gäbe? Heißer YouTube-Klick-Tipp.
Kommt in die Shownotes, Anna.
Geil,
Der
kommt
Link.
in die
Shownotes. Das
Shownotes.
müssen wir auch immer mal wieder sagen hier im Podcast.
Jawohl.
Genau. Wir leben in Europa. Wir beide leben in Deutschland aktuell und auch wir beide sind in den nächsten 2 Wochen wieder unterwegs. Zum Abschluss, was geht denn bei dir eigentlich in den nächsten 14 Tagen?
Also ich fahre jetzt erstmal am Wochenende in die Heimat, in den Schwarzwald. Da wird es sehr kalt, also nichts mit 30 Grad irgendwie wie in Polen. Und danach bin ich als Moderatorin in NRW im Einsatz bei einer Demokratiekonferenz im Kreis Viersen. Da geht es um 75 Jahre Grundgesetz, weil ja auch dieses Jahr das Grundgesetz Geburtstag feiert und die machen dazu eine total coole Veranstaltung. Und dann bin ich für mein katholisches Ehrenamt unterwegs. Es ist die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen KatholikInnen und der Katholikentag in Erfurt. Da hänge ich aber eher so ein bisschen privat und ehrenamtlich rum und darauf freue ich mich sehr. Und du so?
Ja, wie immer, so kleinere Termine, hier eine Vorstandssitzung und da ein Gremium mit netten Schnittchen und so weiter, damit man auch mal wieder Schnittchen-Ranking machen kann. Und Frohen Leichnam, was ja in NRW ein Feiertag ist, aber längst nicht überall, habe ich mich zu einer Besuchsfahrt von der Bundestagsabgeordneten Emilia Vester, eine der Jüngsten, ich glaube, sie ist nicht mehr die Jüngste,
Sie ist
oder?
nicht mehr die Jüngste,
Ist
nee.
mehr die Jüngste, habe ich mich angemeldet, eigentlich Hamburger Wahlkreis, ich fahre trotzdem einfach mal mit, weil ich sie als Jugendpolitikerin spannend finde und ja, Kunst und Kultur ist bei mir auch immer ein Thema. Wenn ihr die Folge hört, dann hat schon die nächste Open Stage stattgefunden. Ein schöner Ausgleich zur Gremienarbeit mit viel Rumsitzen. Rumsitzen tut ihr hoffentlich gerade nicht nur, sondern ihr könnt unseren Podcast ja auch beim Joggen hören oder beim Laufen zur Bahn oder beim Hinterherlaufen des verpassten Busses oder ähnliches. Liked unseren Podcast bitte, teilt ihn, vergebt Sterne bei Apple, bei Spotify, bei allen anderen Plattformen, über die ihr uns gerade hört. Kommentiert es gerne und gebt uns auch Feedback dazu. Schreibt uns eure Meinung zum Thema Europa oder auch nochmal zum Thema Lobby, zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Folgt uns bei Instagram medien.politik.partizipation bei Anna und bei mir @erjendrik findet ihr in den Shownotes. Und da freuen wir uns immer sehr, mit euch als Community da unterwegs zu sein. Und die nächste Folge erscheint am 3. Juni.
Also noch vor den Europawahlen. Wir dachten nur, wir schieben schon mal das Thema Europa ein. Bitte denkt dran, wer am 9. Juni keine Zeit hat, wählen zu gehen oder den Tag rumbummeln will, geht trotzdem Brief wählen, beantragt Briefwahl. Macht das bitte. Seid auf jeden Fall am Start. Ich weiß, am 9. Juni gibt es auch sicher ganz viele jugendverbandliche Geschichten. Dann kommt total kaputt nach Hause. Oh, jetzt noch wählen gehen in irgendein Wahllokal. Egal, beantragt das vorher. Bitte, bitte, bitte. Es kommt auf dich und dich und dich. Es kommt auf euch alle an für ein starkes, friedliches und demokratisches Europa. In diesem Sinne, ich packe die Blockflöte jetzt nicht mehr aus. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich drauf, von euch zu hören und zu lesen. Und auch von dir, Jendrik.
Danke gleichfalls. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.